Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen zusammen zu unserem Büchermagazin. Hier geht es gleich um Sprache in der Diktatur. Die Schriftstellerin Karosch Taha, die hat nämlich eine gefunden in ihrem Roman Gulistan. Da erzählt sie von Verfolgung, Folter und Gewalt unter Saddam Hussein. Karosch Taha ist gleich mit ihrem Buch zu Gast in 10 Minuten etwa. Außerdem werfen wir in dieser Sendung einen Blick aufs Frühwerk eines Autors, der immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wird. Der Rumäne Mircea Cărtărescu, der ist vor allem als Romancier bekannt. Jetzt erscheint erstmals auf Deutsch eine Sammlung von seinen Gedichten. Ich freue mich, wenn Sie auf all das auch neugierig sind, wenn Sie ein paar Leseanregungen gebrauchen können. Wir haben Sie. Schön, dass Sie zuhören. Selbst wenn Sie sich in der deutschen Lyrikszene gut auskennen, dann sagt Ihnen dieser Name vielleicht gar nichts. Jennifer Pöhler. Die hat nach ihrem ersten Gedichtband von 1994 einfach nichts mehr veröffentlicht. Erst jetzt, nach 30 Jahren, erscheint ihr literarisches Comeback. Das ist wieder ein Gedichtband und mit dem war Jennifer Pöhler, eine Amerikanerin mit deutschen Wurzeln, auch hierzulande unterwegs. Gerd Brendel hat sie getroffen und er war bei einer Lesung von Jennifer Pöhler.
Wenn sich das Licht übertrifft und die Klippe bei Agate Beach aus dem Nebel stürzt, wenn das Weite im Meer verlässlich und unkonjugiert den Horizont berührt. An diese Küste möchtest du kommen.
Es ist die Pazifikküste, an der Jennifer Pöhler seit 3 Jahrzehnten lebt. Aber Amerika war schon immer Teil ihrer Biografie. Der Vater Deutscher, die Mutter aus den USA.
Und das war dann schon so ein Stigma irgendwie. Ja. Meine Mutter war schon eindeutig Amerikanerin.
Und das erlebte auch die Tochter in der Schule im hessischen Bad Nauheim.
Unter jedem Aufsatz stand, man hört, dass deine Mutter Ausländerin ist.
Die mittelmäßige Schülerin beschloss, Schauspielerin zu werden und schaffte die Aufnahmeprüfung an der renommierten Bochumer Schauspielschule.
Die Ausbildung war fantastisch, aber ich habe dann sehr schnell bemerkt, dass es eigentlich wirklich nicht das Richtige ist für mich. Und ich sage, ich möchte eigentlich schreiben. Das interessiert mich eigentlich wesentlich mehr.
Erzählt Pöhler einen Tag nach der Lesung im Berliner Ernst-Thälmann-Park. Vor allem eine Dichterin habe sie damals inspiriert.
Friederike Mayröcker. Da habe ich aufgeatmet, als ich zum ersten Mal Gedichte von ihr gelesen habe. Weil ja, meine Güte, man kann Welten erfinden, Welten erfassen. Ich fand das so befreiend.
Es sind die späten 80er Jahre. Erste Veröffentlichungen folgen und 1996 eine folgenreiche Einladung.
Es war eine Konferenz von zweisprachigen Dichtern. Dazu wurde ich eingeladen über das Goethe-Institut Chicago. Und der Plan war, ein Jahr in den USA zu bleiben. Ich glaube, das hatte etwas mit so einer ganz persönlichen Identitätssuche zu tun und ich auch so das Gefühl hatte, eben den amerikanischen Teil von mir leben zu wollen.
Pöhler arbeitete als Kindermädchen, machte eine Ausbildung zur Doula, zu einer Art therapeutischer Begleiterin von Müttern nach der Geburt ihres Kindes. Sie erlebte in den USA die Großzügigkeit des Denkens, wie sie es nennt, und eine neue Spiritualität. Den Titel des berühmten San Francisco-Songs zitiert Pöhler in einer Gedichtüberschrift.
Ein Radiosender spielt Rock aus den 60ern. Ein Mönch aus Tibet spricht ein Mantra und du hörst hin. Seine Schwingungen verfangen sich in deinen Zellen.
Die Begegnung mit dem Zen-Buddhismus und der Natur prägen ihr Schreiben, seit sie in Kalifornien wohnt.
Wie mich der Wind berührt, wie wenn ich auf das Gras blicke, diese Eindrücke, die versuche ich festzuhalten mit Sprache.
Seit ein paar Jahren lebt Jennifer Pöhler mit ihrem Mann in einem ehemaligen Fischerdorf nördlich von San Francisco. Mittlerweile in 2 Wohnwagen, weil sie sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten können. Aber der Garten ist groß und das Meer nah. Und die große Stadt weit weg. Hier im Berliner Park, wo wir uns verabredet haben, unterbricht der Lärm der Großstadt immer wieder unser Gespräch. Aber in den Gedichten von Jennifer Pöhler hört man die Brandung und den Wind ihrer Wahlheimat.
Unsere Betten warm von der Nacht und am Strand Treibholz wie das knotige Skelett eines Homo sapiens. Wer kommt schon damit zurecht, dass ein Tropfen Salz in unseren Adern alle Aussagen annulliert? Wer kommt schon mit dieser erschreckenden Ähnlichkeit zurecht zwischen dir und dem Holz? Wer ahnte, dass das Wasser Bruchstücke dieser Verwandtschaft anschwemmt? Und fast möchtest du, damit deine Unruhe nicht weiter schaukelt, den Anker werfen.
Jennifer Pöhler hat hier gelesen aus ihrem neuen Gedichtband Makroskopie des westlichen Wassers. Der ist erschienen im Klack Verlag. 90 Seiten kosten 15 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Christian Nebelung, ich wohne in Wittenberg und ich arbeite auch in Wittenberg als Koch. Ich lese gerade den dritten Band der Wolkow-Zauberland-Reihe, Die sieben unterirdischen Könige. Diese Buchreihe habe ich in den 80er Jahren vorgelesen bekommen, und zwar im Hort von unserer Horterzieherin. Und das hat uns damals so gefesselt, dass ich es immer wieder lesen wollte und nie geschafft habe. Und jetzt nach 45 Jahren später lese ich es meinen Kindern vor und das ist doppelt schön. Es geht um die kleine Ellie, die aus Kansas mit dem Sturm weggetragen wird und im Zauberland landet. Und dort ganz großartige Abenteuer besteht, indem sie tolle Freunde kennenlernt und denen hilft, sie helfen ihr. Das ist aus den 50er Jahren. Alexander Wolkow ist ein russischer Autor und die Geschichte ist eine Kopie eines amerikanischen Schriftstellers. Er hat sie aber auch vielfachen Wunsch weitergesponnen, die Idee. Also er hat ja die Geschichte weitererzählt. Diese Reihe zieht sich über 6 Teile und es ist eine unglaublich schöne Geschichte für mich wieder und für die Kinder ganz neu. Es ist ein wunderbares Kinderbuch, ohne Wenn und Aber.
Ich hoffe, das haben jetzt Erzieherinnen und Erzieher gehört, die Kindern jeden Tag in der Kita oder im Hort vorlesen. So eindrücklich kann das sein. Christian Nebelung, der liest in Lutherstadt Wittenberg einen Klassiker aus seiner Kindheit, nämlich Die sieben unterirdischen Könige. Das ist der dritte Band der Wolkow-Zauberland-Reihe von Alexander Wolkow. Das Buch ist übersetzt aus dem Russischen von Lazar Steinmetz, 1972 so erstmals in der DDR erschienen. Heute gibt's eine neue Ausgabe der Zauberland-Reihe beim Verlag Fischer Sauerländer. Da hat der dritte Band zum Beispiel 368 Seiten und kostet 8 Euro. Kurdinnen und Kurden leben überall in Deutschland, weil sie aber in Statistiken entweder als türkisch, als syrisch, iranisch, irakisch oder einfach längst als deutsch auftauchen, sind sie gar nicht so einfach zu zählen und überhaupt ja schwer zu verorten, wie bei so vielen Entitäten, was das überhaupt sein soll. Ja, das Kurdische, ist das eine Sprache, eine Geschichte der Verfolgung, eine Erfahrung? In genau diesem Spannungsfeld bewegt sich der neue Roman von Karosh Taha. Schon in ihren vorangegangenen Büchern hat sie von deutsch-kurdischen Lebenswelten erzählt, allerdings in der Bundesrepublik heute. Und jetzt der neue Roman Gulistan, der geht weiter zurück in den Irak unter Saddam Hussein. Seit letzter Woche ist das Buch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Karosh Taha.
Dankeschön.
In Gulistan, da verschwindet ein Schneider und seine Frau sucht dann erstmal nach ihm, seine Frau Gulistan. Beide Eheleute sind kurdisch und das Buch erzählt auch, so würde ich das beschreiben, gar nicht nur von dieser individuellen Gewalterfahrung, sondern steht auch in so einem Hallraum von Verfolgung, Ermordung von kurdischen Menschen unter dem Diktator Saddam Hussein in den 80er, 90er Jahren. Wie kam es denn jetzt für Sie als Autorin zu diesem erzählerischen Schritt sozusagen in diese jüngere Vergangenheit? Gab es da einen Impuls, einen Anlass dafür?
Ja, tatsächlich. Also ich wollte vor allem über den Doppelgänger oder diese Geschichte oder diese Legende oder dieses Gerücht, dass Saddam Hussein einen Doppelgänger gehabt haben soll oder mehrere Männer, die ihm geähnelt haben sollen und ihn performt haben. Darüber wollte ich schreiben, aber ich wollte das nicht aus der Perspektive des Doppelgängers schreiben, sondern aus einer Perspektive von einem Angehörigen. Und wer könnte näher dieser Person sein als die Ehefrau des Doppelgängers? Und das Ganze aus der Perspektive zu erzählen von einer kurdischen Frau und was es bedeutet, dass der Feind, der dieses Volk und die Bevölkerung, also auch die irakische Bevölkerung, nicht nur Kurden haben unter Saddam gelitten, sondern die Gesamtbevölkerung hat unter ihm gelitten. Wenn die geliebte Person von dem Regime entführt wird und die Frau sich aber auf die Suche machen muss, weil das natürlich eine Geschichte ist, die in der kurdischen Geschichte und Historie bekannt ist, dass es Verschleppte und Vermisste gibt und über die weiß man eben jahrzehntelang nicht Bescheid. Man macht sich auf die Suche, aber auch immer nur versteckt auf die Suche, weil man das natürlich nicht offensichtlich sagen darf. Und das hat mich interessiert, was passiert in einer Diktatur, wenn ich einen Menschen vermisse, welche Mittel bleiben mir, um darauf zu antworten.
Ja, dieser Doppelgänger von Saddam Hussein, der kommt dann ja sozusagen motivisch ins Spiel als Gulistans Ehemann. Ich bin mir gar nicht sicher, was da richtig passiert, muss ich sagen. Irgendwann zurückkehrt oder man weiß es nicht genau. Vielleicht, dachte ich auch manchmal beim Lesen, halluziniert Gulistan auch einfach in das Gesicht verschiedener fremder Männer. Dieses Gesicht des Diktators, das so überpräsent ist. Ne? Also ich finde, also dieses Motiv des Doppelgängers bleibt so ein bisschen ambivalent im Roman.
Ja, also damit wollte ich natürlich auch dieses Motiv der Allgegenwart eines Diktators darstellen, der sein Gesicht überall abgebildet haben wollte, dass man auch das trägt oder Ähnliches trägt wie er, dass man die Frisur hat wie er, dass man seinen Schnurrbart hat. Also er wollte sich überall sehen und diese fast schon Homogenisierung der Gesellschaft und des Aussehens führte dazu, dass alles auf Saddam konzentriert war. Und so ist es in jedes Gesicht, das man blickt, ist es fast schon, als würde man in Saddams Gesicht blicken. Und so ist das wie ein, also der Doppelgänger ist auch irgendwo ein Echo eines Menschen. Und für mich sind fast schon alle Männer, die in Irak gelebt haben, vor allem Baathisten, ja, also die Regimeanhänger und die regimetreuen Saddam-Anhänger, sie sahen alle irgendwie gleich aus und sie haben sich alle ähnlich benommen, alle ähnlich gesprochen. Und das Vorbild ist Saddam gewesen. Also dieses, dass Gulistan überall Saddams Gesicht sieht, also tatsächlich und eben auch, aber auch eingebildet, damit wollte ich eben auch nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Sprache zeigen, dass sich Gesichter wiederholen, dass sich Verhaltensweisen wiederholen und dass Gulistan aber auch irgendwo ihre Subjektivität und ihre Individualität behalten möchte und ihr Menschsein, dass sie nicht Teil des Regimes ist, sondern dass sie anfängt für sich ihre eigene Sprache zu verlernen und eine neue Sprache zu lernen.
Jetzt ist Gulistan kein Erklärroman, hat man vielleicht schon gemerkt, weil ich gerade gesagt habe, ich bin ja gerade gar nicht sicher, was da wirklich passiert im Roman. Ich finde, sie setzen Karosz Taha so ganz entschieden auf eine Virtuosität von Sprache, teils vielleicht auch auf so eine Rätselhaftigkeit von Sprache. Und ich greife mal so ein Sprachbild heraus. Sie haben gerade die Sprache von Gulistan selbst angesprochen, diese Figur. Im Roman wird gesagt, sie stottert. Ich weiß gar nicht, ob ich stottern den richtigen Begriff finde. Es ist fast eher so ein lückenhaftes Sprechen im Schriftbild dieses Romans, sind auch oft so Lücken gelassen. Und an einer Stelle heißt es, wenn Gulistan Kurdisch spricht, dann spricht sie ohne den Lauf einer Pistole im Mund. Was steckt in diesem Stottern von Gulistan?
Ja, weil Gulistan sonst Arabisch sprechen müsste und das Kurdische ist aber verboten. Und das Kurdische damals zu sprechen, vor allem in einem irakischen Stadt und wo überwiegend arabischsprachige Menschen gewohnt haben, die eben der Partei der Baathisten Anhänger waren, das war gefährlich, das war lebensgefährlich. Und so kann man sich vorstellen, dass diese Menschen entweder leise gesprochen haben, wenn sie kein Arabisch sprachen, oder eben stotternd gesprochen haben, dass sie die arabische Grammatik zum Beispiel nicht konnten und man sie sofort identifizieren konnte als Menschen, die eben nicht arabische Muttersprachler waren. Und so muss sich auch die Sprache von Gulistan verhalten, also auch zu diesen Menschen. Und sie muss irgendwie versuchen, auf eine andere Art zu sprechen. Also ich habe versucht darzustellen, wie es für diese Frau als kurdische Frau sein konnte, in diesem Land zu leben, unter Menschen, die sie verdächtigt haben könnten, dass sie eine Spionin ist oder dass sie Feindin des Landes ist und so weiter, um sie einfach nur gefangen zu nehmen, um ihre Identität auszulöschen. Und das Stottern, was Sie gerade angesprochen haben, man könnte es auch einfach als eine andere Reihenfolge des Sprechens bezeichnen oder eine, wie Gulistan es nennt, eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Ja, es wird zufällig. Und das war mir auch wichtig darzustellen, dass diese Regimeanhänger irgendwo auch alle gleich sprechen, weil das vorgegeben ist. Die Sätze sind vorgegeben. Und Gulistan ist die einzige, die sich gegen diese Vorgabe widersetzt und ihr eigenes Sprechen durchsetzt. Also auch ein Stottern kann in einer Diktatur dann zu einer Form von Widerstand werden, weil es eine andere Form von Erzählen wird.
Jetzt sind das ja teils wirklich extreme, gewalttätige Szenen, Karosh Taha, die Sie schildern. Gulistan wird auf der Suche nach ihrem Ehemann irgendwann selbst verhaftet und gefoltert. Das sind dann Szenen, das fand ich auch interessant, in denen teilweise dann, also Gulistan erzählt uns ihre Geschichte selbst, aber gerade in diesen Folterszenen übernimmt dann teilweise eine Erzählerin oder ein Erzähler, so eine andere Instanz das Sprechen. Da heißt es dann an einer Stelle, Gulistan, ich weiß, das ausgestochene Auge ist ein Tag aus dem Gefängnis, aber deine Nächte waren länger. Und dann übernimmt also offensichtlich wieder Gulistan, sie haben mich blind gemacht für ihre eigenen Bilder. Man müsste allen Menschen die Augen ausstechen, damit sie endlich hören. Aber wusstest du, dass sie in Bussen Ohren einsammeln? Ich habe mich bei solchen Szenen gefragt, Karosh Taha, sind Sie beim Schreiben irgendwo an eine Grenze von Gewalt gestoßen, wo Sie für sich selber auch gesagt haben, das überschreitet jetzt eine Grenze vom literarisch Darstellbaren?
Ich habe fast 2 Jahre gewartet, um diesen Roman schreiben zu können. Ich konnte 2 Jahre lang nicht schreiben. Ich hatte die Idee, ich hatte die Figuren, ich hatte den Plot, wenn man das Plot nennen mag. Aber ich konnte nicht schreiben, genau aufgrund dieser Szenen, aufgrund dieser Sprache, weil ich auf so viele Gräueltaten während meiner Recherche gestoßen bin, dass ich mich körperlich dagegen gewehrt habe, diesen Roman zu schreiben. Und 2023 habe ich dann eine Recherchereise nach Kurdistan gemacht und mit Frauen gesprochen, die im Gefängnis gewesen sind in den 80ern und 90ern. Und ich habe das danach als Auftrag gesehen, diesen Roman trotz dessen zu schreiben, trotz meiner Befindlichkeiten oder trotz dessen, was in diesem Roman passiert, weil das, was passiert ist, das ist geschehen und das ist nicht, wir können das nicht ungeschehen machen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist eine Form von Zeuginnenschaft abzulegen, weil ich mit diesen Frauen gesprochen habe. Das war mir wichtig. Und die Szene, die Sie gerade vorgelesen haben, das ist ein Dialog zwischen Gulistan und Gia, weil am Ende trifft sie natürlich auf ihren Mann. Er wird oder sie wird ihm gebracht und sie sprechen miteinander, aber sie kann nicht mehr ihm ins Gesicht schauen, ohne Saddam zu sehen. Ja, also sie sieht ihren Mann dann nur noch als seinen Schatten und er weiß umgekehrt, dass sie, weil im Gefängnis wird ihr das Auge ausgeschlagen, dass das ein Detail aus dem Gefängnis ist, wie er es sagt, ein Tag aus dem Gefängnis, eine Nacht im Gefängnis, ja, also diese Menschen, die im Gefängnis waren, sie haben ihre Körperteile verloren, sie haben mit ihrem Körper alles Mögliche erlebt und das wollte ich im Roman festhalten und da wollte ich mich nicht ich wollte mich nicht einschränken, inwiefern ein Publikum das lesen kann oder ob ich in der Lage bin, das zu schreiben oder ob Literatur, Belletristik dazu den Raum gibt, so etwas zu schreiben. Das hat mich dann danach alles nicht mehr interessiert. Das Buch habe ich meinem kleinen Bruder gewidmet, weil als er die ersten 5 Seiten gelesen hat und ich hatte lange Zeit nur 5 Seiten und ich wusste aber, in diesen 5 Seiten steckt dieser Roman. Ich habe es für ihn geschrieben, weil er liest nicht so gerne und aber als er so sehr danach gefragt hat und immer wieder sagte, hey, hast du weitergeschrieben, ich will weiterlesen, wurde mir klar, dass ich an etwas arbeite, was so viele Menschen erreichen wird und so viele Leute berühren wird und vor allem Menschen kurdischer Herkunft, die in einer Diktatur gelebt haben, ob jetzt die irakische, türkische, iranische oder syrische. Sie haben alle diese Form der Folter erlebt, ob direkt oder indirekt, durch die Erzählung der Eltern, der Großeltern oder der Tanten und Onkel. Und so wollte ich, trotz allem, wollte ich diesen Roman schreiben.
Frauen wie Gulistan, auch die Frauen, mit denen Sie offensichtlich gesprochen haben, Karushtaha, die mussten, also Sie haben es uns beschrieben, in den 80er, 90er Jahren Arabisch sprechen statt Kurdisch. Sie schreiben diesen Roman jetzt auf Deutsch. Welche Rolle spielt denn diese dritte Sprache?
Ja, das hat natürlich auch dazu, zu meinem eigenen Stottern und Zittern geführt, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt diesen Roman auf Deutsch verfassen sollte. Aber ich kann eben nur auf Deutsch schreiben, nicht auf Kurdisch oder Arabisch. Das hat mir dann aber geholfen, über das Deutsche nachzudenken, das Deutsche mit der eigenen Geschichte. Dazu habe ich vor allem viele jüdische AutorInnen gelesen, die in der Nachkriegszeit verfasst haben. Neli Sachs oder Paul Celan zum Beispiel oder Eli Wiesel. Deutsch ist eine sehr gewaltvolle Sprache und gleichzeitig eine sehr schöne Sprache. Und das kann man miteinander verbinden, um eben die Gewalt darzustellen. Also durch die Schönheit und auch die Flexibilität vom Deutschen, dass man die Sätze so viel und so oft umstellen kann, das gibt einem beim Schreiben eine große Freiheit. Für mich war irgendwann nur noch die Antwort, diesen Roman kann ich eigentlich nur auf Deutsch schreiben und auf keine andere Sprache lässt es sich schreiben.
Karushtaha, über Ihren Roman Gulistan im Deutschlandfunk Kultur haben Sie vielen Dank, Frau Taha, für das Gespräch.
Danke für das Gespräch.
Und der Roman Gulistan von Karushtaha ist erschienen im Dumont Verlag, 160 Seiten, 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mircea Cărtărescu, der gehört zu den großen europäischen Schriftstellern unserer Gegenwart. Seit vielen Jahren wird der Rumäne als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Er ist mit vielen Preisen ausgezeichnet, sein Werk in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Berühmt wurde Cărtărescu aber vor allem als Romancier. Es gibt die monumentale Orbitor-Trilogie, das sind so wuchernd traumartige Bücher, in denen so das Bukarest von Cărtărescus Kindheit, das wird zu so einem magischen Universum. Aus Körpern, Maschinen, riesenhafte Insekten kommen davor. Angefangen hat Mircea Cărtărescu aber als Dichter. Und jetzt erscheint zum ersten Mal in deutscher Übersetzung eine umfangreiche Auswahl seiner Gedichte. Du trägst meine Samstage, ich dein Oktober, heißt die. Kritiker Gregor Dotzauer hat sie gelesen, ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Herr Dotzauer.
Guten Morgen.
Was für einen Dichter haben Sie entdeckt? Haben Sie vielleicht auch einen ganz neuen, anderen Cărtărescu entdeckt in diesen Gedichten?
Einen anderen nicht, aber einen jungen Mann im Überschwang und Übermut seiner vollen Kraft, der sich versucht, durch die Weltkulturen und durch die Jahrhunderte herauszuschreiben aus seinem rumänischen Alltag. Und das in wirklich rauschhaften bis psychedelischen Versen, die sehr von der Zeit zeugen. Also es gibt auch viel Popmusik da drin. Es gibt Pink Floyd und Santana, da muss er ein großer Fan gewesen sein da drin. Aber es ist jemand, der versucht hat, sich am eigenen Schopf aus diesem tristen Alltag zu ziehen.
Der Alltag in Bukarest muss es dann ja auch gewesen sein. Ne? 1956 ist er dort geboren. Er wird gern so als Proust aus dem Plattenbau, wird er auch gern bezeichnet. Kommt dieses Bukarest auch in den Gedichten vor? Wie sieht es da aus?
Das ist natürlich der Hauptspielort auch dieser Gedichte. Es gibt ein paar kleine Landpartien, die auch nicht uninteressant sind, über die man aber, glaube ich, jetzt gar nicht reden muss. Dieses Bukarest ist das Gleiche, das wir in den Romanen eigentlich finden. Ein großes magisches Theater, Sie haben es bereits angesprochen, wo das Maschinelle mit dem Organischen zusammenfließt. Und das finden wir alles auch hier.
Können Sie uns mal ein Beispiel geben, wie, wie dann Vers klingt, wie deine Zeile klingt aus so einem Gedicht oder wie er Bukarest dann beschreibt?
Ich habe jetzt nur eine, für den großen Wahnsinn, den er hier aufzubieten hat, ein Beispiel, wo er das Kleine und das Große zusammenbringt. Und das heißt hier einfach einmal irgendwann. 1 Million Brahmanen, die in den Tempeln des Himalayas sangen, konnten deine Stimme nicht überlagern. 1 Million Wasserkraftwerke erzeugen nicht so viel Strom wie dein Kamm, wenn er durch deine Haare fuhr. Und das ist aber schon ein Beispiel etwas anderes, nämlich für die Frechheit, die in vielen anderen Gedichten auch ist. Nämlich es geht um Liebesgedichte. Es geht um den Versuch, sich in dieser Welt eine Heimat zu bauen. Und das sind reale Geschichten, die er erzählt, sind aber auch eingebildete. Also es gibt viele Freundinnen oder Verehrerinnen, die da auftauchen. Es gibt aber auch imaginäre Liebesgeschichten wie die zu der amerikanischen Filmschauspielerin Natalie Wood.
Sie haben schon ein paar gesagt, dass Bukarest ist sozusagen das Gleiche wie in seinen späteren Romanen. Gibt es noch mehr sozusagen Elemente oder Motive, wo Sie gedacht haben, okay, hier erkenne ich eigentlich schon den späteren weltberühmten Romancier Cardarescu in diesen frühen Gedichten?
Man sollte denken, dass Lyrik oder diese rauschhafte Lyrik, die er schreibt, schon der Gipfel dessen ist, womit man es aufladen kann, was er versucht hier. Aber er hat eben erst in den Romanen die Gelegenheit gefunden, sich so zu steigern, dass diese Welt verwandelt wird, dass er sie so ansehen kann, dass sie so wird, wie er sich das vorgestellt hat.
Wie finden Sie denn die Gedichte? Also taugen die schon was oder sagen Sie denn gut, dass er zu den Romanen gewechselt ist?
Man sieht, dass er sich erst in den Romanen zu dem entwickelt hat, was er wirklich werden wollte. Aber es ist alles da schon und es macht großen Spaß, diese Verse zu lesen. Lange Gedichte in langen Zeilen, in freien Versen zumeist, die einen wirklich sofort mitnehmen, auch wenn man diese Art von Gedichten sonst vielleicht gar nicht zu lesen gewohnt ist.
Und jetzt habe ich gesagt, es ist die erste in so einem Umfang auf jeden Fall Übersetzung von Cardarescus Gedichten ins Deutsche. Ernest Wiechner hat übersetzt, ein wichtiger deutscher Übersetzer von Cardarescu. Wie ist ihm das gelungen? Hat er zum ersten Mal hier Gedichte tatsächlich übersetzt?
Also erstmal ist er ja selber Dichter und hat, glaube ich, ein Gespür für das Gewebe dieser Texte. Er hat, wie Sie am Anfang sagten, zum ersten Mal diese umfangreiche Auswahl präsentiert. Es gibt einen anderen Übersetzer, Gerhard Schäker, der leider verstorben ist, der in den frühen Jahren auch seine Prosa übersetzt hat und auch eine kleine Gedichtauswahl, als Cardarescu in Berlin mal zu Gast war beim DAAD. Und das macht er ganz vorzüglich. Also ich finde, es ist immer ein Verlust, in einer anderen Sprache etwas zu lesen. Aber ich glaube, dass man diese Gedichte sehr, sehr gut im Deutschen lesen kann und dass er es geschafft hat, ihnen diesen Sound zu verleihen, den sie auch brauchen. Und auch all die Hintergründe, die Traditions- und Einflüsse, die Cardarescu aufzubieten hat, mit ins Deutsche zu bringen.
Sagen Sie mal noch so ein paar, was würden Sie sagen, die psychedelische Rockmusik, haben Sie genannt, ist so ein Einfluss? Was wären noch so Vorbilder, Prägungen, die man da sieht in den Gedichten?
Na, ganz stark ist auch der Einfluss der bildenden Kunst. Der wird auch immer aufgerufen. Das ist eben das Tolle, dass er immer sagt, was ihn beeinflusst hat. Es geht hier um Magritte, um René Magritte. Es geht um Giorgio del Chirico. Also es hat so was Surrealistisches. Und daneben nennt er aber auch seine literarischen Einflüsse. Das sind vor allem die beiden großen Modernisten, T.S. Eliot und Ezra Pound. Auf T.S. Eliot gibt es sogar ein Kontrafakturgedicht. Es gibt das berühmteste erste von Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock. Und da wird ein J. Alfred Nobel bei ihm draus und es wird ein Bukarest-Gedicht daraus. Und daneben sind es aber die großen amerikanischen Gegenwartsautoren seiner Zeit, Allen Ginsberg mit Howl, also dieses ungeheuer große Parlando. Und auch Frank O'Hara, der zu der New York School gehört und sehr große, tolle Stadtgedichte geschrieben hat, die ihn auch angeleitet haben.
Und Sie haben schon gesagt, Begeisterung für diese rauschhaften Gedichte und diese Art zu schreiben. Wer soll das lesen? Wer kann das lesen? Cardarescu-Kenner oder kann man auch mit sowas einsteigen?
Wenn man wissen will, wie er in jungen Jahren war, hat man auf jeden Fall ein Vergnügen. Aber ich würde sagen, wenn man überhaupt wissen will, was einen begeistern kann an Lyrik, da ist das ein ganz guter Einstieg, weil man als junger Mensch eben Rimbaud liest und Blake, also alles, was einen aus dieser Welt herausgibt und gar nicht das kleine, naturhafte, vorsichtige, sondern eher die Pranke, die große Geste.
Du trägst meine Samstage, ich deinen Oktober. Gedichte von Mircea Cătărescu sind herausgegeben und aus dem Rumänischen übersetzt von Ernest Wiechner und erschienen jetzt im Zschollner Verlag mit 189 Seiten, 25 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Gregor Dotzauer. Jede Woche fragen wir Buchhandlungen aus ganz Deutschland, was dort gerade besonders gern gekauft und gelesen wird, was Buchhändlerinnen und Buchhändler uns empfehlen können. Und heute haben wir dafür angerufen bei Hessens bester Dorfbuchhandlung. Diese Auszeichnung hat die Buchhandlung Bücherbank aus Bad Camberg gerade verliehen bekommen, dotiert mit 10.000 Euro und verliehen von der Hessischen Staatskanzlei und verschiedenen Landesverbänden im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Am Telefon sind jetzt Inga und Daniel Ott von der Bücherbank. Ihnen beiden nochmal herzlichen Glückwunsch, sage ich, und hallo nach Bad Camberg.
Vielen herzlichen Dank und auch hallo.
Herzlichen Dank, da freuen wir uns. Hallo.
Ja, was bedeutet denn, Herr Ott, ich frage Sie mal, was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Oh ja, das ist schon etwas, was uns mit sehr viel Stolz erfüllt. Wir haben im Buchhandelstätigkeiten seit 18, 19 Jahren und setzen uns sehr ein für Leseförderung, für Soziales und Kulturelles in unserer Region. Oft geschieht das im Stillen und dass das jetzt sichtbar gemacht wird durch so einen Preis und wir auch noch die letztendlichjenigen sind, die sich durchsetzen konnten und von der Jury bedacht werden, das macht uns unheimlich stolz. Also in erster Linie ist das ein schönes Gefühl der Anerkennung und ja, wir freuen uns riesig.
Was würden Sie denn sagen, sind die besonderen Herausforderungen, wenn man jetzt eine Buchhandlung in Bad Camberg, ich habe es nachgeschaut, mit 14.000 Einwohnerinnen und Einwohnern macht? Was muss man da vielleicht dann auch anders machen als bei einer Buchhandlung in Frankfurt oder Erfurt?
Ja, ich glaube, wir müssen immer wieder darauf achten, auf uns aufmerksam zu machen, sichtbar zu sein. Das hat auch in unserem speziellen Fall unsere Historie schon mitgebracht, denn wir waren bis vor 2 Jahren tatsächlich und ich glaube Deutschlands einzigste Buchhandlung, die in einer ersten Etage, also ausschließlich einer ersten Etage war, ohne Schaufenster, ganz versteckt in einem Büro- oder Bankgebäude, deswegen auch Bücherbank. Und dann haben wir den großen Schritt gewagt und auch ein Stück weit uns einen Traum erfüllen wollen, doch eine richtige Buchhandlung zu eröffnen. Aber durch all die Jahre haben wir, weil wir weniger sichtbar waren, doch gemerkt und getan oder alles versucht, dass wir zu den Kunden kommen und sie auf uns aufmerksam werden. Und ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, auch jetzt noch an dem Standort, wie Sie sagen, ist ein ländlich geprägter Raum. Und ja, wir lassen uns eine Menge einfallen außerhalb des ganz klassischen Verkaufs und wollen, das ist eigentlich so das A und O, unseren Kunden auch das Einkaufserlebnis bieten. Und das geschieht mit allerhand persönlichen Momenten in dem Laden oder auch mit vielfältigen Aktionen, Workshops etc.
Buchschnitt-Workshop habe ich gesehen, gibt's toll. Und Krimi-Schreibkurs. Ich wusste gar nicht, wofür ich mich am liebsten sofort als erstes anmelden will.
In der Tat ist der Buchschnitt-Workshop absolut der Knaller bei uns. Das wird sehr nachgefragt, gerade auch bei der jungen Zielgruppe. Das kommt in der Tat sehr gut an.
Sie haben uns noch 2 Buchtipps mitgebracht. Frau Ott, jetzt frage ich Sie mal. Ein Kinderbuch ab 8 Jahren ist dabei, Fanny, das Mädchen, das Glück verteilt. Warum? Wer soll das lesen?
Also das ist ein Buch ab 8 Jahren, haben Sie ja schon gerade gesagt. Allerdings kann man es auch mit der ganzen Familie lesen. Das ist wirklich ein lustiger Wohlfühlroman, der über Zusammenhalt und Familiensinn berichtet und das kleine Glück des Alltags aufzeigt. Und das handelt von einem Mädchen, der Fanny, die in der Sonnenwendkolonie lebt. Und am Eingang landen immer wieder Pakete bei ihr, die nicht zugestellt werden können. Und sie versucht dann, die Eigentümer zu finden und lernt da die Leute aus der Kolonie kennen, entdeckt auch so die kleinen und großen Geheimnisse der Kolonie. Und das ist einfach ein Buch, was gute Laune macht und richtig gut tut.
Und man mit der ganzen Familie also lesen kann. Fanny, das Mädchen, das Glück verteilt. Von Irmgard Kramer ist es geschrieben mit Bildern von Florentin Prechtl. Ab 8 Jahren, wir haben es gesagt, im Arena Verlag, 200 Seiten, 16 Euro. Und dann haben sie uns noch einen Liebesroman mitgebracht, der in die Provence führt und zwar direkt auch zu den berühmten Lavendelfeldern. Die sind schon im Titel. Das Lavendelkloster von Alexander Oetker. Klingt nach so einem richtigen Urlaubsschmöker.
Absolut, aber auch jederzeit ein gefühlvoller Liebes- und Selbstfindungsroman. Man kann förmlich das Lavendel riechen. Alexander Oetker versteht es meisterhaft, die Umgebung zu schildern. Es handelt von Julien, einem erfolgreichen Geschäftsführer, der innerlich ausgebrannt ist und um sich selbst zu finden und mit sich wieder ins Reine zu kommen, in das Schweigekloster in der Provence fährt. Und dort trifft er auf Emma, eine junge, schöne und geheimnisvolle Frau. Und die beiden verlieben sich ineinander und das ganz ohne Worte. Und ich finde auch gerade hinten heraus wird der Roman immer stärker. Also man kann da richtig sich gut reinfinden. So.
Das Lavendelkloster von Alexander Oetker im Atlantik Verlag erschien, 270 Seiten, 25 Euro. Das waren Inga und Daniel Ott von der Buchhandlung Bücherbank. Und ich sage vielen Dank für die Empfehlung und alles Gute. Auf Wiederhören nach Bad Camberg.
Danke.
Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen noch.